ARD. HR Info Kultur.
Die einen sehen ein wirksames Instrument für mehr Sicherheit, die anderen einen Schlüssel zum Überwachungsstaat. Die Datenanalyse-Software des US-amerikanischen Unternehmens Palantir. Und jetzt steht im vorläufigen Koalitionsvertrag von Union und SPD, dass die Sicherheitsbehörden in Zukunft automatisiert Daten recherchieren und analysieren können sollen. Damit ist wahrscheinlich der Einsatz eben dieser US-amerikanischen Palantir-Software gemeint. Eine Datenverarbeitungsmaschine, die bereits in Hessen zum Einsatz kommt. Wie sicher sind unsere Daten und was hat Palantir-Gründer Alex Karp mit seinem Unternehmen vor? Darum geht's in dieser Sendung. Ich bin Carla Reiter. Hessens Polizei arbeitet mit der Software HessenData des Palantir-Konzerns. Und laut hessischem Innenminister hat das herausragende Ermittlungserfolge beschert. Mithilfe von HessenData und Palantir konnte, so Roman Posek, wohl ein islamistisch motivierter Terroranschlag verhindert werden. Nicolas Buschlüter über die trotzdem wachsende Kritik an der Datenanalyse-Software von Palantir.
Für die hessische Polizei ist die HessenData-Software so etwas wie eine Wunderwaffe. Vor ihrer Einführung mussten Beamte wichtige Ermittlungsdaten mühselig aus verschiedenen Quellen zusammenstückeln. Jetzt liefert die Software alle Daten auf Knopfdruck, natürlich viel schneller. CDU-Innenminister Roman Posek ist mehr als zufrieden.
HessenData ist sehr wichtig für die Sicherheitsbehörden. Daten werden immer wichtiger. Daten sind die neue DNA. Und mit HessenData können Straftaten verhindert werden. Beispielsweise ist in Hessen deshalb auch schon ein Terroranschlag verhindert worden.
Posek spielt auf die Festnahme eines irakischen Terrorverdächtigen in Eschwege vor 7 Jahren an. Franz Josef Hanke aus Marburg sieht in der Polizeisoftware dagegen einen Schlüssel zum Überwachungsstaat. Der Bürgerrechtler von der Humanistischen Union hat schon mehrmals in Karlsruhe gegen HessenData geklagt und auch teilweise gewonnen.
Palantir durchleuchtet das gesamte Leben aller Bürgerinnen und Bürger bis in den hintersten Winkel und macht sie so gläsern. Und irgendwelche Details, die völlig unbedeutend scheinen, können plötzlich dazu führen, dass sie in Verbindung mit anderen Details Verdächtigung erzeugen.
Und der Bürgerrechtler aus Marburg geht noch weiter. Unter der neuen Trump-Regierung bestehe jetzt auch die Gefahr, dass sensible Daten aus Deutschland in die Hände der US-Regierung gerieten, da der Gründer von Palantir, Peter Thiel, ein enger Vertrauter von Donald Trump und Elon Musk sei.
Elon Musk und Donald Trump haben gezeigt, dass sie sich nicht an Recht und Gesetz halten. Und man weiß nicht, was sie mit Daten hessischer Bürgerinnen und Bürger alles anstellen würden. Dass das nicht immer menschenfreundlich ist, das haben wir leider sehen müssen.
Skepsis zu HessenData kommt inzwischen auch von den Grünen im Landtag, die die Polizeisoftware 2017 in der schwarz-grünen Landesregierung mit eingeführt hatten. Jetzt sagen sie, zwar brauche die Polizei Werkzeuge, um Datenbanken auswerten zu können, aber
wir Grüne fordern eine bundesweit einheitliche und vor allem in der EU entwickelte Software. Palantir darf vor dem Hintergrund des europafeindlichen Kurses der Trump-Regierung alleine schon aus Sicherheitsgründen keine Rolle mehr spielen.
Ähnliche Bedenken hat auch die FDP. Das hessische Innenministerium winkt jedoch ab. Erstens werde die Software nur bei Ermittlungen wegen Strafverfahren und zur Gefahrenabwehr eingesetzt. Zweitens,
Palantir hat die Plattform zur Verfügung gestellt. Die Daten fließen aber nicht ab. Die Daten werden in Hessen verarbeitet und verwaltet in einem geschlossenen Polizeisystem. Von daher ist Datenhoheit und ist auch die Datensicherheit gewahrt.
Betont Innenminister Posek. Deshalb sieht die hessische Landesregierung die Software auch als Vorbild für alle Ermittlungsbehörden in Deutschland. Und dieses flächendeckende Ausrollen könnte schneller kommen als gedacht, denn im neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD im Bund ist diese Möglichkeit ausdrücklich gegeben.
Nicolas Buschlüter aus dem Landtagsstudio Wiesbaden. Der hessische Filmemacher Klaus Stern wirft mit seinem Dokumentarfilm auch einen Blick auf die US-Firma Palantir und ihre umstrittene Datenanalyse-Software Gotham, auf der auch HessenData basiert.
Gotham wird wohl auch von der Ukraine benutzt, um sich gegen russische Angriffe zu wehren. Angeblich soll sogar Osama bin Laden mithilfe der Software aufgespürt worden sein. Im Zentrum des Films Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp, steht der schillernde und undurchsichtige CEO des Unternehmens. Durch Aussagen vieler WegbegleiterInnen und BeobachterInnen kann sich das Publikum einen Eindruck von Alex Karp machen, der so viele Gesichter zu haben scheint. Juliane Orth hat den Film gesehen und mit dem Macher gesprochen.
Our product is used on occasion to kill people.
Ein Produkt, das zum Töten von Menschen genutzt werden kann und auch dafür genutzt wird. Freimütig spricht Alex Karp über Gotham, die Software, die sein Unternehmen Palantir herstellt. Sie wird von der hessischen Polizei verwendet, von Geheimdiensten und auch die Ukraine setzt darauf, um sich zu verteidigen. Angeblich hat die Software auch dabei geholfen, Osama bin Laden ausfindig zu machen. Wer ist der Mann, der sein Unternehmen nach den sehenden Steinen aus Tolkiens Herr der Ringe benannt hat, die in den falschen Händen zu einem gefährlichen Werkzeug werden können?
Ich glaube, er begreift sich als jemand, der die Welt verbessern will und der Terrorismus verhindern möchte und ist der Meinung, dass sowas nur geht, wenn man dann auf Angriff geht. Dass man nicht einfach abwartet und mit Verhandeln und Reden, dass man keinen Frieden in der Welt bekommt, glaube ich.
Sagt der Kasseler Filmemacher Klaus Stern. Insgesamt 7 Jahre hat er an seiner neuen Dokumentation gearbeitet. Er ist Alex Karp gefolgt und hat mit vielen Menschen gesprochen, die den Palantir-Gründer und seine Produkte kennen, fürchten oder schätzen. Wie der IT-Unternehmer Christoph Bornschein, der auch die Bundesregierung beraten hat.
In diesem Ganzen, wie finde ich raus, wo Kriminalität passieren wird, kann niemand so gut sein wie Palantir, weil niemand jemals so viele Daten verarbeitet hat über Städte und echte Polizeieinsätze. Es gibt keine Alternative dazu, Palantir zu benutzen, wenn man Predictive Policing wie die Stadt Frankfurt macht.
Für die einen ist Palantir und sein Gründer die Rettung im Kampf gegen Terrorismus, sozusagen der Held aus dem Auenland. Andere fühlen sich eher an Sauron erinnert, weil die Gotham-Software auch viele Unschuldige in den Fokus der Sicherheitsbehörden rückt, wie politisch Aktive, Journalisten oder Rechtsanwälte. Das fürchtet auch Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Einsatz der Software geklagt hat.
Als Rechtsanwältin steht man beispielsweise mit vielen Mandanten im Kontakt, die im Visier der Polizei sind. Journalisten sprechen mit Leuten, wenn sie dazu recherchieren. Und all diese Kontakte stellen eben Querverbindungen her.
Demonstrierende in den USA warnen vor Palantir und seiner Gotham-Software. Und auch der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri sieht die Nutzung durch die Polizei kritisch.
Das Tool, das ist sehr, sehr eingriffsintensiv. Und das ist ein extrem hoher rechtsstaatlicher Preis, den wir da zahlen. Wenn ich mehrere tausend Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Zugriffsmöglichkeit auf so ein Tool ermögliche, dann kann das nicht nur Terrorismusbekämpfung sein.
Das Bundesverfassungsgericht.
Im vergangenen Jahr hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen in Hessen und Hamburg für verfassungswidrig erklärt und Änderungen angemahnt.
Im Namen des Volkes.
Kritiker halten sie für nicht ausreichend. Klaus Stern hat all diese Stimmen in seiner Dokumentation zusammengetragen. Aber es geht dem Filmemacher nicht darum, vor einer vermeintlichen oder realen Gefahr zu warnen, die von Palantir und seinem Gründer ausgeht.
Dass ich nicht Herrn Alex Karp jetzt einfach an die Wand nageln möchte und sagen, schaut böse und Dystopie und wir müssen uns wehren als Gesellschaft oder so, sondern ich will den Mensch und die Geschichte mit all seinen Widersprüchen erzählen und vom Kleinen ins Große kommen, sprich halt an der Biografie was Größeres Ganzes erzählen.
Dazu gehört auch ein Blick auf Kindheit und Jugend von Alex Karp, der am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt promoviert hat. Seine frühere Doktormutter Carola Brede erkennt bei ihm eine tief zugrunde liegende Angst. Begründet in Karps Herkunft aus einer jüdischen Familie aus Deutschland.
Es hieß schon, gib auf dich Acht, bleib dir dessen bewusst, es gibt eine abstrakte Gefahr.
Es ist nur ein Teil aus dem Puzzle, das Filmemacher Klaus Stern anbietet. Das Publikum muss es selbst zusammensetzen und entscheiden, welches Bild sich daraus ergibt.
Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp, kam bereits im letzten Jahr in den Kinos. Und nachdem sich Palantir-Chef Alex Karp sehr schweigsam im Dokumentarfilm von Klaus Stern gab, ist es umso interessanter, dass er im Februar dieses Jahres ein Buch veröffentlicht hat. Man kann sogar von einem Manifest sprechen. Der Titel »The Technological Republic – Hard Power, Soft Belief and the Future of the West«. Bisher ist es nur auf Englisch erschienen, meine Übersetzung des Titels auf Deutsch »Die Technologische Republik – Harte Macht, weicher Glaube und die Zukunft des Westens«. Und darüber habe ich mit Johannes Völz gesprochen. Er ist Amerikanistikprofessor an der Uni Frankfurt, war natürlich viel selbst in den USA, unter anderem als Gastwissenschaftler 2 Jahre an der Stanford University. Bevor wir gleich über Alex Karps neues Buch sprechen, lassen Sie uns kurz auf die eigentlich bekanntere Figur im Palantir-Kosmos gucken, Peter Thiel. Kurz vor der Wahl Trumps im Herbst haben Sie ja in der Frankfurter Allgemeinen über Amerikas neue Rechte geschrieben, wie Trump dieser neuen Rechten die Tür zum Weißen Haus öffnen soll, dabei unter anderem eben über diesen Peter Thiel, der aus Frankfurt stammende Silicon Valley Großunternehmer, PayPal mitbegründet, eben auch Palantir. Heute ist er im Vorstand dieses Unternehmens und sie haben geschrieben, was die neue Rechte anstrebt, sei eine neue rechte Programmatik, einen intellektuellen Überbau, der den narzisstisch getriebenen Launen Trumps eine tragfähige geistige Substanz verleihe. Wie macht dieser Palantir-Vorstehende Peter Thiel das?
Bei Peter Thiel gibt es im Grunde 2 unterschiedliche Stoßrichtungen. Zum einen vertritt er einen Flügel des Silicon Valley, bei dem es darum geht, eine ganz neue Form von politischer Souveränität zu denken, die sich loslöst von der Frage des Nationalstaats. Also es ist im Grunde ein Blick in die Zukunft, in der Nationalstaaten keine wesentliche Rolle mehr spielen sollen, sondern man hat es mit kleinen, im Grunde CEO-geleiteten politischen Einheiten zu tun. Und das ist eine Vision, der sich Peter Thiel oftmals angeschlossen hat. Auf der anderen Seite ist er jemand, der sich stark in einen Konservatismus reinbewegt hat, der darauf abzielt, starke Vorstellungen von Ordnung durchzusetzen, auch von moralischer Ordnung, der, wenn er an den USA festhält, dann im Grunde ein bestimmtes Moralkorsett den Menschen vorschreiben will, könnte man fast sagen. Dazu gehört auch, dass er den Katholizismus für sich entdeckt hat, wie so viele im Silicon Valley. Das ist etwas, was im Grunde auch eine bestimmte Ordnung von Moralvorstellungen liefert und insofern im Moment sehr populär dort ist.
Haben Sie den Eindruck, dass sich Alexander Karp auch hier in diese neue Rechte mit einreiht, von der Sie geschrieben haben?
Er macht das nicht so auf den allerersten Blick. Wenn man das Buch liest, dann ist das zunächst mal relativ, könnte man sagen, gemäßigt. Also wenn man das Buch liest, stellt man zunächst mal fest, okay, das scheint eine Kritik zu sein am Silicon Valley selbst. Er wirft dem Silicon Valley vor, dass es im Grunde nur noch Konsumgüter entwickelt hat und das öffentliche Interesse an den großen Fragen, wie wir leben, verloren hat. Und im Grunde ist das Buch ein großer Appell an Silicon Valley selbst, doch wieder darüber nachzudenken, was braucht diese Gesellschaft, was brauchen die USA, was sind denn die wesentlichen Fragen des sogenannten Common Good, also des Gemeinguts, und all die Innovationskraft von dem Silicon Valley, wie der diesem Allgemeingut zugutekommen soll. Das ist im Grunde das Argument, was er macht. Und das klingt ja alles erstmal so, dass man sich dem recht schnell anschließen möchte. Aber wenn man das Buch dann ein bisschen genauer studiert und sich mal genauer mit den Gedanken befasst, die er da beschreibt, dann stellt man doch fest, dass da eine Form von Konservatismus vorherrscht, die geradezu illiberal ist. Also es geht bei Alex Karp durchaus auch darum zu sagen, die nicht nur Silicon Valley, sondern die gesamte amerikanische Gesellschaft hat sich im Grunde zu sehr von Werten wegentwickelt, hat überhaupt kein Vokabular mehr, um Werte zu formulieren. Und genau das muss die USA wieder tun, um ihre Seele wieder zu entdecken. Und wenn sie ihre Seele wieder entdeckt, dann führt das auch dazu, dass die USA feststellen werden, Toleranz ist nicht alles, man kann nicht für alles tolerant sein. Und das bedeutet, wir haben es mit einer Welt sich zu tun, die den Pluralismus ablehnt, die im Grunde die demokratische Vielfalt ablehnt und die sagt, das amerikanische Projekt ist nun mal auf bestimmte Werte festgelegt und die müssen jetzt verteidigt werden. Und das sind eben nicht unbedingt die Werte, die wir normalerweise mit den USA in Verbindung bringen, das sind nicht notwendigerweise die Werte der Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Solidarität.
Was mir auffällt, wenn Sie das nochmal so sagen, ist, das Buch soll ja schon auch eine Vision sein, eine Zukunftsvision, aber die Vision ist doch rückwärtsgewandt oder die schaut in die Vergangenheit, auch wenn Sie sagen, die Seele wiederentdecken. Wie passt das zusammen?
Ja, im Grunde ist es die Vorstellung, dass sich die USA, das Buch heißt der Technological Republic, der Technologie bemächtigt um eine Wertegemeinschaft darzustellen, die antipluralistisch ist. Das bedeutet, das ist ein Buch, was sich sehr, sehr stark AI öffnet, das also Artificial Intelligence wirklich als Zukunft betrachtet, das mit einer gewissen Skepsis auf den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie schaut und im Grunde etwas als neue Vision verkauft, was eine rückwärtsgewandte Weltsicht ist, in der bestimmte Werte dominieren. Man muss es ja ganz klar sagen, das ist im Grunde eine Apologie für Palantir selbst. In dem Buch erfährt man nichts darüber, was Palantir tut. Es ist kein Porträt dieses Konzerns. Was wir stattdessen erfahren, ist, dass es endlich an der Zeit ist, dass Silicon Valley-Firmen das tun, was Palantir bereits tut, nämlich sich in den Dienst der Kriegswirtschaft zu stellen.
Sie haben im Vorgespräch auch schon eine große Werbebroschüre für Palantir genannt. Wird der eigentlich nochmal konkreter, wie er sich diese Gesellschaft dann genau vorstellt oder bleibt es dabei?
Das bleibt eigentlich relativ abstrakt. Es geht im Grunde darum, dass er sagt, der Staat ist nicht einfach nur der Staat. Es geht nicht darum, einen Militärstaat zu legitimieren, sondern der Staat ist die Gemeinschaft. Es geht um die nationale Gemeinschaft, um ein nationales Werteprojekt, was im Staat sich materialisiert. Und das heißt also immer, wenn er eigentlich gerade darüber spricht, dass Palantir notwendig ist, um den militärisch-industriellen Komplex und Zeitalter der Artificial Intelligence stark zu machen, drückt er es aus in einer Sprache des Kommunitarismus. Das ist übrigens auch auffällig. Es gibt so verschiedene Bestandteile seines Denkens. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil ist der des philosophischen Kommunitarismus. Da werden dann Philosophen wie Michael Sandel oder Alasdair MacIntyre aufgerufen, die eben auch für eine Art von Werterepublik stehen. Und die sagen, die Gemeinschaft, die muss sich darüber verständigen, was ihre Werte sind und diese Werte dann auch verteidigen. Nur was natürlich weder bei Michael Sandel noch bei Alasdair MacIntyre zu finden ist, ist, dass das einhergeht mit einer auf AI basierenden, hochgezüchteten Militärtechnik und Überwachungstechnik. Also das ist sozusagen der Twist, der hier neu ist.
Das eine sind die Werte und die Gemeinschaft und das andere sind, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich konkrete, so autoritäre Vorstellungen. Zum Beispiel spricht er von Chinas Präsident Xi und schreibt, ich habe das jetzt frei übersetzt, Cultivation of Hard Power, die Entwicklung harter Macht, einschließlich KI für das Schlachtfeld ist eine Überlebensnotwendigkeit. Xi versteht das auf eine Weise, die im Westen oft in Vergessenheit gerät. Er sagt zwar, dass Xi ein Feind der USA sei, aber irgendwie ist es doch auch eine Hinwendung, oder, zu diesem autoritären Stil.
Es ist auf jeden Fall eine Weltsicht, in der deutlich wird, im Grunde die liberalen Eliten der USA hätten sich angeblich einem Pazifismus verschrieben, der die USA und den gesamten Westen an den Abgrund führen wird und man muss sich wieder dieser Dimension von Hard Power zuwenden. Da treten einfach die Interessen der Großmächte, die treffen aufeinander und dann muss eben das Interesse der USA bzw. das des Westens verteidigt werden. Und auch das ist ein Legitimationsargument, hier eine hochtechnologisierte Überwachungs- und Rüstungssoftware nach vorne zu bringen. Also wie gesagt, es geht immer wieder darum, Palantir selbst mit all seinen Produkten, wenn man so will, philosophisch zu legitimieren. Und dabei steht im Raum, dass der Westen als solcher von seinen Feinden vernichtet werden könnte. Das ist das Szenario, was er andeutet.
Wie gelingt es ihm, Palantir intellektuell zu untermauern?
Er hat im Grunde drei Bestandteile, die er in dem Buch ausführt und die laufen dann erstaunlicherweise alle auf Palantir zu. Das erste ist, dass er erstmal erklären will, worin die Qualität des Silicon Valley im besten Sinne besteht. Und da erkennt er zunächst mal in den ganzen Erfindungen des Silicon Valley einen geradezu künstlerischen Avantgarde-Geist. Also er ist der Meinung, dass die westliche Gesellschaft im Grunde eine konformistische Massengesellschaft geworden ist und die wahren Künstlernaturen, die findet man bei den Erfindern des Silicon Valley. Und deswegen ruft er in seinem Buch unheimlich viele Künstler auf und zitiert die. Jean-Michel Basquiat wird aufgerufen, Jack Kerouac, auch Ralph Waldo Emerson, alles Figuren, die im Grunde für Nonkonformismus stehen. Und die werden Gewährsleute des Erfindungsgeists des Silicon Valley. Das ist ganz offensichtlich, dass Alex Karp auch zeigen will, er ist ein Intellektueller, er ist ein Bildungsbürger, er verfügt über Bildungskapital. Das steht auch durchaus im Einklang mit dem Selbstbild, was die Vordenker des Silicon Valley von sich selbst haben. das Bild, was da häufig benutzt wird, das kommt jetzt zwar nicht wortwörtlich bei Alex Karp vor, aber er schließt sich da an, ist das der kognitiven Elite. So bezeichnen sich viele der Vordenker des Silicon Valley selbst, unter anderem auch Peter Thiel. Und dazu gehört, dass man eben über viele kulturelle Referenzen verfügt und sich da frei bedienen kann an Geschichte, Kunst und so weiter.
Philosophie. Aber passen diese kulturellen Referenzen, Jack Kerouac und dann so eine autoritäre Vorstellung oder illiberale Vorstellung des Staates, widerspricht sich nicht das total?
Natürlich widerspricht es sich. Für Alex Karp ist das wahrscheinlich Ausdruck von Dialektik. Er ist ja gerne jemand, der sich im Grunde selbst dafür lobt, dass er Widersprüche im Sinne Hegels miteinander vereinbaren kann und aufheben kann. Und insofern würde er wahrscheinlich sagen, das ist ja gerade das Geniale an meinem ganzen Konzept, dass ich Avantgarde-Künstler und Bohemians zusammenbringe mit AI und im Grunde mit dann wiederum kommunitaristischen und zum Teil auch reaktionären Vorstellungen, wie denn die Nation moralisch auszusehen habe.
Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie an der Stanford University Gastwissenschaftler waren bei einem Germanisten, der in Trump die Vollendung von Adornos Idee sieht. Ist das vergleichbar? Ist das dieselbe Mode?
Da gibt es in der Tat Überschneidungen. Russell Berman, so heißt der Mann, ist ein sehr verdienter Germanist, der unter anderem auch in den USA Gedanken der Frankfurter Schule bekannt gemacht hat. Der ist wiederum seit langen Jahren eng verbunden mit Peter Thiel und hat auch in Stanford gemeinsam mit Peter Thiel unterrichtet. Und während der ersten Präsidentschaft, da hat Russell Berman in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel geschrieben, in dem er erklärt hat, dass also in der Tat die Politik Donald Trumps in Wirklichkeit die Vollendung des Projekts von Theodor Adorno sei. Und der Grund, den er da anbringt, ist, dass also Donald Trump, indem er auf Draining the Swamp setzt, also auf das Bekämpfen des Deep State, der verwalteten Gesellschaft entgegenwirke. Und das war ja schließlich das Projekt der Frankfurter Schule der kritischen Theorie gewesen, einer verwalteten Massengesellschaft entgegenzuwirken. Und das ist natürlich eine Umkehrung des Projekts der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie. Die ist aber für das Silicon Valley durchaus typisch.
Alex Karp zitiert in seinem Buch ja auch tatsächlich den Philosophen Jürgen Habermas in einem etwas fragwürdigen Kontext. Und es gibt auffällig viele andere deutsche Referenzen. Er macht ein bisschen rechten Kulturkampf, indem er nochmal die Paulskirchenrede von Martin Walser aus den 90ern hervorkramt, in der Walser sinngemäß sagte, jetzt einmal genug mit dem ewigen Gedenken an den Holocaust in Deutschland. Und Karp zitiert sogar den Faust. Richtet sich dieses Buch auch an ein deutsches Publikum? Was war Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist nicht, dass er sich an ein deutsches Publikum wendet, aber ich glaube, dass er das kulturelle und symbolische Kapital Deutschlands und auch seiner eigenen Promotion in Frankfurt durchaus gerne vorzeigt. Das ist was, worauf er stolz ist. Und er ist, glaube ich, der Meinung, dass ihm das als quasi intellektueller Guru noch weiterhelfen kann. Im Silicon Valley gibt es eine Regel der, wie gesagt, wie sie sich selber bezeichnen, kognitiven Elite. Das sind die großen Vordenker und die werden richtiggehend vergöttert. Und dazu gehört im Falle Alex Karps, dass er seine geistes- und sozialwissenschaftliche Bildung, seine philosophische und historische Bildung, seine literarische Bildung zeigt, denn das ist Teil seines Nimbus eines im Grunde großen Geistes. Und ich glaube nicht, dass er sich an eine deutsche Leserschaft insbesondere richtet, aber er versteht, dass deutsche Kultur nach wie vor ein großes geistiges und intellektuelles Kapital aufbietet.
Dürfte ich Sie noch einmal fragen zu dem intellektuellen Kapital? Sie sind Wissenschaftler, Sie sind Intellektueller. Wie geht es Ihnen mit dieser Form der Intellektualität? Sie haben vorhin beschrieben, Teile des Silicon Valleys nehmen die Visionskraft der 60er Jahre, aber bauen was Antidemokratisches ein. Ist das zulässig intellektuell oder ist es auch freies Denken?
Das ist Ideologie. Das ist kein ernstzunehmendes Philosophieren, sondern es ist Ideologie, es ist ein ideologischer Überbau für eine Kriegstechnik. Man mag, je nachdem, wie sie eingesetzt wird, ja unterschiedlicher Meinung sein, ob diese Technologie eingesetzt werden sollte oder nicht. Man darf nicht vergessen, die Ukraine setzt sie auch ein in der Verteidigung gegen Russland. Und man weiß, dass die Ukraine einige ihrer Erfolge auch dem Einsatz von AI zu verdanken hat. Und ich weiß nicht, ob das im Einzelnen Palantir Software ist oder nicht. Aber das macht mich etwas vorsichtig, AI-Technologie rundherum abzulehnen. Aber es ist trotzdem dieses Buch und dieses gesamte Gedankengebäude ist Ideologie. Insofern, dass es versucht, einen philosophischen Blick auf die Welt zu werfen, wo es doch in Wirklichkeit nur darum geht, eine bestimmte Technologie und ein bestimmtes Unternehmen zu legitimieren.
Das Interview mit dem Amerikanisten Johannes Völz von der Uni Frankfurt. Und das war HR Infokultur. Heute mit dem Thema Datenanalyse mit Palantir in Deutschland. Wie sicher sind unsere Daten und was hat Palantir CEO Alex Karp mit seinem Unternehmen vor? Wenn Sie noch mehr zum Thema hören wollen, empfehle ich das Wissen von SWR Kultur, dort die Folge Ideologiegeschichte von Silicon Valley, von Flower Power bis Elon Musk.